Liebe Freundinnen und Freunde, keine Angst, ich halte jetzt hier keine Parteitagsrede, aber selten hört man diesen Satz wohl so oft wie bei Listenaufstellungen für Parlamentswahlen, zumindest bei den Grünen. So auch bei uns am vergangenen Wochenende. Doch wie läuft das gerade bei den Grünen eigentlich so mit so einer Listenaufstellung und was sind da die Besonderheiten? Das erklären wir euch heute im Podcast Zwischenrufe, dem Politik-Podcast aus Sachsen.
Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse?
Haben Sie eigentlich mal bedacht, selbst in Sachsen,
schon alleine diese bodenlose Frechheit,
das ist doch aber nicht der Maßstab.
Ja, da bin ich ja gespannt.
Ja, hallo und herzlich willkommen in Folge 92 des Podcasts Zwischenrufe. Und mir gegenüber sitzt, wie immer und wieder in seinem Büro, Valentin Lippmann. Hallo.
Hallihallo.
Und ich bin Johanna Spierling, seine Mitarbeiterin. Und heute soll es um zwei Themen gehen. Und zwar erst einmal herzlichen Glückwunsch zum Listenplatz 4.
Vielen Dank.
Was das überhaupt bedeuten soll, erklären wir euch gleich. Und ich würde mal damit starten, dass ich euch abhole. Und zwar gab es eine Landesdelegiertenkonferenz der Grünen in Chemnitz. Und da wurden verschiedene Listen gewählt und bestätigt und verschiedene Reden gehalten. Und vielleicht können wir heute auch noch mal kurz auf deine Rede ein bisschen eingehen, auf die Inhalte. Aber erstmal würde ich gerne wissen, ob du noch mal ganz, ganz knapp abreißen kannst, wie man überhaupt in den Landtag gewählt werden kann. Es gibt nämlich die Listenmöglichkeit und es gibt ja den Wahlkreis.
Ja, genau. Also wir haben in Sachsen wie in vielen Bundesländern, längst aber nicht in allen, die typische deutsche Kombination der personalisierten Verhältniswahl in der Ausgestaltung von Direktwahlkreis und Liste. Prinzip ganz einfach. Die Hälfte der Landtagsmandate wird in der Regel über Wahlkreise vergeben, die andere Hälfte über die Landesliste. Und das heißt, man kann entweder über ein erfolgreiches Direktmandat in den Landtag einziehen, dann muss man sich in seinem Wahlkreis durchsetzen, also dort auch stimmstärkster Bewerber oder Bewerberin sein, oder eben über die Landesliste. Da werden dann quasi die Mandate draus besetzt, die die Partei nach dem rechnerischen Ergebnis zur Landtagswahl dann hat. Und wenn die jetzt angenommen wie bei uns 12 Mandate hat, dann wird zunächst die Zahl der erfolgreichen Direktbewerber abgezogen und dann werden die verbleibenden, bei uns waren es jetzt 9 Sitze, auf die in der Reihenfolge der Landesliste entsprechend verteilt. Das heißt, je höher man auf der Landesliste steht und je besser das Ergebnis, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, in den Landtag zu kommen. Und das sind die beiden Wege, in den Landtag zu kommen, also entweder über ein erfolgreiches Direktmandat oder dass der Listenplatz, auf dem man sitzt, steht, wie auch immer, am Ende, wie es immer so schön heißt, zieht.
Im Wahlkreis setzt man sich ja quasi dann gegen die Kandidaten der anderen Parteien durch und bei den Listen muss man sich gegen parteiinterne, quasi ja Parteimitglieder durchsetzen. Und von wem genau wird man gewählt und ist es schwierig, gegen Parteimitglieder anzutreten?
Genau, also es ist so, dass das eine Listenaufstellung von Bündnis 90 Die Grünen Sachsen, eine sogenannte Vertreterversammlung, der quasi zur Aufstellung einer Landesliste ist. Und natürlich, da treten dann Grüne für die entsprechenden Listenplätze ein und an. Und natürlich ist es dort so, dass man sich da durchsetzen muss, möglicherweise. Also es ist nicht so, dass man zwingend Konkurrenzkandidaturen hat. Wir hatten jetzt eine Landesliste, bei der die Plätze 1 bis 7 jeweils nur eine Bewerberin bzw. ein Bewerber auf den jeweiligen Listenplatz war. Aber das kann natürlich auch ganz schnell anders sein. Ab 8 gab es dann mehrere Bewerbungen auf einen Listenplatz und da ist das dann auch wirklich Konkurrenz.
Okay. Worum ging denn deine Rede?
Ja, ich habe natürlich jetzt eine sehr stark innenpolitische Rede gehalten. Wir haben insbesondere die entsprechende Situation, dass natürlich gerade das Thema wehrhafte Demokratie etwas ist, was sehr, sehr stark auch die Menschen beschäftigt. Also in diesen Aufstellungsreden versucht man sehr stark zu skizzieren, was will man in der nächsten Legislatur erreichen. Was waren aber gerade auch jetzt bei uns die Erfolge in dem jeweiligen Themenbereich? Und so war das so ein roter Faden über wehrhafte Demokratie, starke Demokratie, klassische Innenpolitik wie Polizei und Bevölkerungsschutz bis hin zu so ganz grundsätzlichen Sachen von politischer Kultur.
Du hast ja, glaube ich, bei der letzten Landtagswahl auch den Listenplatz 4 schon gehabt und bleibst auch bei ähnlichen Schwerpunktthemen, für die du dich bisher eingesetzt hast. Es waren bisher ja die Innenpolitik, Verfassung und Rechtspolitik, Datenschutz und Rechtsextremismus. Bleibst du auch in Zukunft bei diesen Schwerpunktbereichen?
Na, das muss ja dann die neue Fraktion entscheiden und das kann auch ganz schnell anders sein, also dass man auch Themen abgibt oder Themen dazu bekommt. Das hängt zum einen immer von der Größe der Fraktion ab. Je mehr Menschen in der Fraktion, auf umso breiteren Schultern verteilen sich dann auch Punkte. Beispielsweise habe ich von der letzten Legislatur zu dieser Legislatur das Thema Kommunalpolitik eigentlich abgegeben. Das ist in der Praxis nicht immer so, weil natürlich dort viele innenpolitische Themen eine Rolle spielen. Und von daher ist es durchaus so, dass aber man auch Themen wechseln kann. Man kann auch Themen dazu bekommen. Ich habe die Justiz beispielsweise dazu bekommen, die ich in der vorherigen Legislatur nicht hatte. Und das hängt, wie gesagt, davon ab. Und natürlich auch, wie viele mögliche Interessentinnen und Interessenten gibt es denn für diese Themenbereiche. Und da verrate ich, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass anfangs der Legislatur das durchaus ein bisschen ein Gezerre und Gerangel mitunter sein kann, wer denn dann die Zuständigkeit für welchen Themenbereich kriegt. Ich habe mal den Vorteil gehabt, dass Innenpolitik jetzt eben nicht so das kernklassische Grünen-Thema ist und jetzt nicht am Anfang gleich alle auf die Innenpolitik stürzen.
Okay, und es ist vielleicht ein bisschen früh im Jahr, um über Wahlkampf zu sprechen, aber welche Themen hast du denn noch vor, in diesem Jahr und vielleicht auch in der nächsten Legislatur umzusetzen für Sachsen?
Ja, viele. Ein großes Paket. Ich würde gerne, dass wir in der Innenpolitik beispielsweise jetzt, was gerade auch im Bund beschlossen wurde, folgen, nämlich einen unabhängigen Polizeibeauftragten oder einen unabhängigen Polizeibeauftragten auch für Sachsen bekommen, mit entsprechenden Kompetenzen auch als Ansprechpartner zu dienen bei Verfehlungen von Polizistinnen und Polizisten, aber genauso auch für die Polizistinnen und Polizisten selbst, als quasi wie so ein bisschen wie der Wehrbeauftragte oder die Wehrbeauftragte im Bund. Das ist ein Ziel für einen stärkeren Schutz der Bürgerrechte, was ich definitiv noch entsprechend anstrebe. Und was ich definitiv auch zum Ziel habe, entsprechend auch umzusetzen in der kommenden Legislatur. Das wird natürlich jetzt nichts mehr in dieser Legislatur. Dann will ich natürlich das Thema wehrhafte Demokratie, wie bekommen wir den Staatsdienst quasi von Verfassungsfeinden befreit, ein ganz, ganz wichtiges Thema natürlich weiter vorantreiben. Da haben wir viele, viele wichtige kleinere Instrumente auch schon beschlossen, aber ich glaube, da kann man noch viel nach vorne gehen, was so das Thema Bündelung der Disziplinarverfahren an einer Stelle wie in Bayern angeht, finde ich sehr charmant, würde ich gern umsetzen. Ich glaube, dass wir im Bevölkerungsschutz, gerade im Bereich der Feuerwehren, noch die Chance haben, viel, viel mehr zu tun, wenn das Land dort mit einheitlichen Standards vorangeht. Und natürlich ist es aber auch so, dass ich natürlich auch Ziele unterstütze, die über die jetzige quasi Innenpolitik hinausgehen. Beispielsweise bin ich sehr, sehr großer Anhänger, dass wir die Schuldenbremse reformieren müssen und gerade in Sachsen eine der untauglichsten Schuldenbremsen jemals beschlossen wurde, endlich mal dazu bringen müssen, dass es nicht eine vollkommene Investitionsbremse ist und selbst dann, wenn sie eigentlich Geld freimachen soll in Krisensituationen eigentlich auch nicht funktioniert, wie sich jetzt gezeigt hat. Das sind so Punkte, die würde ich gerne in der nächsten Legislatur sehr intensiv angehen.
Okay, und nun ging es ja am Wochenende wahrscheinlich auch über die Innenpolitik hinaus um kerngrüne Themen. Gab es denn Reden, die dich auch inspiriert haben oder die du interessant fandest oder vielleicht Vorhaben, die irgendwer in der Zukunft umsetzen möchte?
Ja, natürlich finde ich alle Vorhaben, die Grüne umsetzen wollen, immer ganz charmant und es wäre jetzt auch falsch, einzelne quasi Kolleginnen und Kollegen oder zukünftige Kolleginnen und Kollegen besonders herauszustellen. Aber natürlich fand ich ein paar Reden auch sehr eindrücklich. Zum einen natürlich die Reden unseres Spitzenpersonals, aber natürlich wesentlich mehr so auch generell, wo will man hin, ne? Was ist das Ziel auch einer weiteren grünen Regierungsbeteiligung, da auch kommuniziert wird. Die sind jetzt nicht ganz so hart fachlich, obwohl natürlich beide auch ein starkes fachliches Profil in ihren Reden hatten. Katja natürlich klar mit dem Thema Demokratie, Justiz, Geschlechterpolitik, Gleichstellung und Europa. Wolfram natürlich auch sehr klar mit Umwelt, Naturschutz, Klima und Landwirtschaft. Das waren schon sehr gute Reden. Sehr, sehr stark fand ich meinen ja erst sehr frischen und ja jung ist falsch Kollegen Markus Scholz, der wirklich eine fulminante Rede gehalten hat, um deutlich zu machen, was auch eine beispielsweise erstarkende AfD für Folgen für unser soziales Zusammenleben gar nicht mal jetzt in diesem gesellschaftlichen Sinne, sondern in ganz praktischen Dingen ist. Ne? Also wenn wir keine Fachkräfte mehr in medizinischen Berufen kriegen, weil die Menschen nicht mehr nach Sachsen kommen wollen, weil die AfD so stark ist und hat den schönen Satz gesagt, dass die AfD, eine starke AfD unsere Sicherheit gefährdet und zwar auch unsere gesundheitliche Sicherheit, fand ich total gut, war auch eine wirklich tolle Rede. Und genauso fand ich die Rede meiner Dresdner Kollegin, die ich hoffentlich demnächst auch als Kollegin im Landtag habe, und mich unglaublich sehr freuen, Agnes Scharnetzky, sehr toll, die so einen großen Bogen über ihre Erfahrungen aus der quasi Demokratiearbeit, Aktion Zivilcourage in Pirna und entsprechenden Erfahrungen gezogen hat, so was muss man jetzt tun, um Demokratinnen und Demokraten stärker zu unterstützen. Das fand ich schon eine sehr, sehr inspirierende Rede, auch tolle Rede. Und beide haben sich ja auch auf ihren Listenplätzen durchsetzen können, für die sie angetreten sind.
Sehr gut. Gibt es irgendwas Erzählenswertes vom Wochenende, was du hinzufügen möchtest?
Ja, das ist natürlich immer so sehr viel, muss man glaube ich sagen, das sind so die anstrengendsten Parteitage, die es gibt. Ne? Gar nicht mal nur, weil da viel vorbereitet werden muss und weil natürlich so ist, aber das ist immer so eine sehr angespannte Stimmung. Und das ist immer, also diese Listenaufstellungsparteitage, die mögen viele nicht. Weil es geht um viel, ja? Also viele kommen da auch natürlich mit als Kandidatinnen und Kandidaten mit ganz, ganz großen Zielen hin und nicht immer gehen die auf. Und das ist schon, da liegt immer sehr viel Spannung in der Luft und es ist alles andere als einfach da auch im Vorfeld überhaupt rauszukriegen, was, ne? Es gibt so immer die Überlegung, ach ja, das ist vorher alles ausgemacht und die großen Kreisverbände haben das alles unter sich ausgemacht, na wenn es so einfach wäre, das ist es nämlich beileibe nicht, es kommt ganz viel auch auf Tagesperformance an, wie gut die Reden dann wirklich sind, was für eine Stimmung so grundsätzlich herrscht, man kann da stehen vorne und man kann eine tolle Rede halten und wenn sie im Saal irgendwie gerade alle müde sind, der Kaffee schlecht war oder ähnliches und keiner klatscht, dann lassen die dich am langen Arm verhungern und es kann sein, dass es genau Gegenteil eintritt, dann hast du selbst mit einer mittelmäßig inhaltlichen Rede wirklich ein tolles Feeling. Also das sind schon so Dinge, die sich gerade bei diesen Aufstellungsparteitagen total kulminieren, bei diesen entsprechenden Aufstellungsversammlungen auch wirklich große Spannung mit sich bringen. Da kommen auch immer viele Mitglieder durchaus als Gast und gucken sich das an, obwohl sie selber gar nicht Delegierte sind. Von daher, ja, müssen wir mal schauen. Die nächste ist dann wieder die Bundestags- und so ist das alle 5 Jahre so ein bisschen auch ein großes Highlight. Und ja, das gar nicht mal so mit so großen Spannungen, sondern so mit vielen kleinen, wirklich guten Reden und tollen Menschen. Und am Ende haben wir jetzt eine Landesliste mit 30 Leute, wo allesamt wirklich tolle Kandidatinnen und Kandidaten sind. Und ich auch hoffe, dass möglichst viele von denen dann demnächst als Kollegin oder Kollegin hier im Landtag sitzen.
Gut, dann vielleicht so viel zur Listenaufstellung. Und als zweites Thema würde ich gern mit dir über das Karenzzeitgesetz sprechen. Und zwar geht es darum, was mit Ministerinnen und Ministern passiert, nachdem sie das nicht mehr sind. Und ich habe dazu eine Rede von dir aus dem Landtag aus dem Jahr 2020 gefunden, im Sommer, wo es um einen Antrag der Linken schon mal ging, die das beantragt hat und jetzt soll es um diese Karenzzeit dieser Personen gehen. Und es gibt offenbar einen Gesetzentwurf, mit dem das jetzt geändert werden soll.
Genau, also grundsätzlich wünsche ich mir natürlich allen Personen, die aus dem Ministeramt ausscheiden, alles Gute, viel Glück und alles Weitere. Die Frage ist bloß, was machen die danach? Und da gibt es halt regelmäßig Streit drum. Ne? Also es ist ganz klar, Menschen, die aus dem Ministeramt ausscheiden, wollen natürlich in den seltensten Fällen danach zwingend den Rest ihres Lebens im Ruhestand verbringen. Dafür müssen sie auch erstmal das entsprechende Alter erreicht haben, um das zumindest abschlagsfrei zu tun. Und deswegen ist es normal, dass auch Ministerinnen und Minister, nachdem sie aus dem Kabinett ausscheiden, das kann ja ganz viele Gründe haben, nach einem neuen Job suchen. Warum kann man aus dem Kabinett ausscheiden? Naja, das regelmäßigste Fall ist, es gibt Regierungswechsel. Und dann sind das immer recht viele. Oder selbst wenn die Regierung in der Konstellation fortgesetzt wird, kann es sein, dass einzelne Ministerinnen und Minister ausgetauscht werden. Oder kann natürlich auch sein, dass Menschen sagen, ach, ich habe da eine andere schöne Idee, was ich in meinem Leben mache, ich gehe selber. Oder wie in Sachsen dieser Legislatur erlebt, man kann halt auch vom Ministerpräsidenten aufgrund von politischen Verfehlungen auch entlassen werden. Und in all diesen Konstellationen besteht dann natürlich die Überlegung, ja, was mache ich denn später? Man erhält zwar natürlich ein Übergangsgeld und ähnliches, also man fällt auch eher weich, aber es ist natürlich bei vielen auch jetzt weniger eine finanzielle Frage, sondern auch der Selbstachtung zu sagen, ach ja, dann will ich doch mal danach wieder einen Job antreten. Und da gibt es seit vielen, vielen Jahren eine ernsthafte und immer wieder geführte Diskussion, wo endet denn hier die Freiheit unmittelbar nach dem Ausscheiden aus dem Ministeramt in beispielsweise die Privatwirtschaft zu gehen. Man hat da so die großen Fälle vor Augen, ne? So Schröder, der dann irgendwann bei Gazprom anheuert. Gut, das ist, glaube ich, heute kein Fall mehr fürs Karenzzeitgesetz, sondern für andere Gremien. Aber gut. Aber auch ganz praktisch, ne? Was ist mit beispielsweise Bundeswirtschaftsministern, die anschließend in wirtschaftliche Unternehmen wechseln? Was ist mit auch Personen, die einfach entweder quasi den Anschein erwecken, sie würden quasi schon durch einen unmittelbaren Wechsel in die Wirtschaft so ein bisschen schon vorher überlegt haben, auch kann ich dem was Gutes tun, so Gefälligkeiten, also quasi so dieser latente Korruptionsverdacht, das ist quasi das eine Problem. Und das andere ist eher die Integritätsfrage, will man, dass jemand, der die ganze Zeit auf seinem Briefbogen irgendwie noch Staatsminister AD stehen hat oder Bundesminister AD oder Bundesministerin AD, dann plötzlich Cheflobbyist bei, was weiß ich, wir nehmen jetzt mal was politisch mäßig Verfängliches, Rheinmetall ist oder so. Oder gar eben, wenn man jetzt mal so im Extremfall ist, will man, dass die irgendwann bei Gazprom im Aufsichtsrat sitzen, unmittelbar danach. Und deswegen gibt es diese Überlegung, seit vielen Jahren muss man diesen Wechsel in die Wirtschaft stärker ausregulieren und das soll mit diesen sogenannten Karenzzeitgesetzen gemacht werden. Der Bund hat eins, wir haben in Sachsen noch keins, wir haben es in den Koalitionsvertrag geschrieben, zugegebenermaßen reichlich spät, kommen wir jetzt mit dem Gesetzentwurf um die Ecke. Haben den jetzt auch in den Landtag eingebracht. Ist aber auch gar nicht schlimm, dass der so spät kommt, denn der regelmäßige Anwendungsfall ist halt nach einer Wahl. Und bis dahin kann man den noch beschließen im Landtag.
Gut, das heißt, der wird jetzt beschlossen und dann ist alles...
Ja, wir hoffen mal, dass er beschlossen wird. Also die Koalitionsfraktionen sind sich ja einig. Zugegebenermaßen, es ist jetzt nicht der weitgehendste Gesetzentwurf mit Blick auf andere Karenzzeitgesetze. Man kann natürlich immer in der Frage, ob man Fristen länger zieht, ob man Regelungen härter zieht, kann man immer noch eins draufsetzen. Aber besser ein Karenzzeitgesetz, was optimierbar ist, sicherlich in der Zukunft als gar keins. Und deswegen haben wir uns entschieden, jetzt eben noch eins einzubringen.
Haben denn alle anderen Bundesländer eins?
Es haben nicht alle Bundesländer eins, aber es ist, glaube ich, mittlerweile die überwiegende Zahl der Bundesländer, die entsprechend eins hat.
Und wie ist da die Karenzzeit im Vergleich zu dem, was ihr jetzt vorschlagt?
Also es gibt sehr harte Regelungen mit bis zu 36 Monaten in Extremfällen, also 3 Jahren. Dann gibt es die so Regelvariante sind 24 Monate, also 2 Jahre, beziehungsweise 18 Monate regulär und 24 Monate in besonderen schweren Fällen. Und ja, wir sind jetzt mit 12 Monaten zugegebenermaßen eher in der Untergrenze angelangt. Das gebe ich auch zu, darüber haben wir auch trefflich mit den Koalitionspartnern hier diskutiert. Aber wie gesagt, sonst hätten wir gar keins. Ne, das muss man halt auch sehen und 12 Monate ist auch erstmal eine Frist, wo man sagen kann, da ist zumindest diese Abklingphase erreicht. Nämlich das soll eigentlich dadurch erreicht werden, nämlich dass man sagt, okay, es gelingt dir nicht unmittelbar, deine Kontakte, deine Strukturkenntnisse, deine Verwebungen auch in deiner eigenen Ministerialstruktur 1:1 in ein wirtschaftliches Unternehmen beispielsweise zu überführen, was möglicherweise in dem Bereich tätig ist. Also man nehme jetzt beispielsweise mal den ehemalig zuständigen Minister für Wohnungsbaufragen, der dann sich plötzlich in einer Wohnungsbaugesellschaft wiederfinden würde. Und natürlich kennt man noch den Referatsleiter ganz gut, der für die Förderung zuständig ist. Also darum geht es natürlich. Und vielleicht nochmal wichtig, es ist ja kein generelles Verbot einer Beschäftigungsübernahme, sondern wir regeln, wie auch alle anderen Karenzzeitgesetze, dass innerhalb dieser Frist diese Beschäftigungsaufnahme angezeigt werden muss. Dann wird die geprüft durch ein zu berufendes unabhängiges Gremium, das zwar von der Staatsregierung berufen ist, aber dann quasi unabhängig einen Vorschlag macht, wie damit umzugehen ist. Und dann kann und muss die Staatsregierung aber nicht entscheiden, dass man für die Dauer eben die Beschäftigung untersagt. Dass man eben sagt, okay, für die Dauer von bis zu 12 Monaten untersagen wir dir die Aufnahme dieser konkreten Beschäftigung. Auch nicht generell, ja, also man sagt jetzt nicht, du darfst jetzt gar nichts machen, sondern es geht immer um den Einzelfall, weil man eben gucken will, ist das im Einzelfall eben dieser Korruptionsanschein oder eben diese Integritätsfrage, die damit zu tun hat. Und genau das wird jetzt geregelt dadurch. Und die Staatsregierung kann das auch noch anders entscheiden, ne? Das ist natürlich auch so. Aber, und das ist so immer die Frage, was heißt denn das? Naja, genau, für den Fall, dass man entscheidet, dass diese Beschäftigung nicht aufgenommen werden darf, dann muss natürlich dieses quasi Übergangsgeld entsprechend oder das entsprechende Ministerbezüge nach Ministergesetz entsprechend auch weiter gezahlt werden bis zur Grenze dieses quasi Beschäftigungsuntersagung.
Okay, gut, dann hoffen wir, dass es beschlossen wird und vielleicht gibt es ja dann irgendwann einen Aufbau. Karenzgesetz.
Ja, wie gesagt, gucken wir mal und ich bin gespannt, ob es dann nach der Landtagswahl Wirkung entfalten wird oder nicht. Im Bund tatsächlich, das nochmal vielleicht zurückblicken, gab es Fälle, ja, wo das dann auch zu entsprechenden Untersagungen geführt hat, eben weil man gesagt hat, naja, es ist natürlich schön, dass du in die Wirtschaft bist, aber nicht unmittelbar. Und sonst ist es aber eher auch, glaube ich, auch eine Ansage des Gesetzgebers, dass man bestimmtes Verhalten von Ministerinnen und Ministern erwartet, was auch nach dem Ausscheiden die Integrität der Staatsregierung sichert und nicht quasi sofort nach dem Grundsatz, da ist mir das Hemd näher als die Hose, quasi den Flucht in die Privatwirtschaft sucht. Immerhin haben wir relativ gute Absicherungsregelungen für die ausscheidenden Ministerinnen und Minister, auch in Sachsen. Da ist jetzt niemand, der quasi innerhalb eines Jahres beginnen muss, am Hungertuch zu nagen.
Okay, gut. Dann wäre es das erstmal für heute gewesen mit beiden Themen.
Genau.
Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Dann vermutlich mit Gast.
Wir schauen mal.
Und das kündigen wir euch dann natürlich noch an.
Ja, dann allen noch eine gute Lektüre des Karenzzeitgesetzes. Viel Spaß beim Verarbeiten des Bundestagswahlrechts und wir hören uns bald wieder.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.